Cum-Ex war eine Riesenschweinerei. Es war nicht nur frech und dreist, es war auch, wie ich finde, verachtenswert.
Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ein Paradies für Steuerhinterzieher. Ich bin Vivian und das ist mein Kollege Yannick.
Moin und willkommen.
Heute dreht sich alles um den damaligen Finanzsenator und heutigen Bürgermeister der Stadt Hamburg, Peter Tschentscher, und seine Involvierung in den Steuerskandal der Warburg Bank im Jahr 2016. Wir haben das Kapitel Tschentscher aufgeteilt, einmal in das Jahr 2016 und einmal in das Jahr 2017, weil es dort verschiedene Handlungsstränge gibt und es einfach einfacher zu verstehen ist, wenn wir das sozusagen einmal aufteilen. Also in der nächsten Folge dreht sich dann also alles um das Jahr 2017 und die Diskussion zur Verantwortung Tschentschers. Also was für ein Handeln auch wir uns von dem Senator gewünscht hätten. Dort gibt es ja auch verschiedene Ansätze sozusagen. Ich spoiler mal ein bisschen, also hat Tschentscher sozusagen zu tief eingegriffen oder hat er vielleicht sogar zu wenig gemacht, obwohl er wusste, was in der Sache abgeht. Da werden wir dann mit unserem Obmann im Untersuchungsausschuss David Stob über die ganze Situation sprechen. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen, also eine neue Stimme bei uns im Podcast. Und wir wollen auch an dieser Stelle nochmal auf unsere Pilotfolge verweisen. Falls ihr zum Beispiel mit den Namen oder den Institutionen durcheinander kommt oder ihr uns vielleicht auch nicht mehr folgen könnt an der einen oder anderen Stelle, dann hört einfach gerne nochmal rein. Sie ist auf jeden Fall immer noch online und aktuell auf Spotify und auf Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.
Genau, und bevor wir inhaltlich einsteigen, wollen wir auch in diesem Mal einmal kurz die aktuellen Neuigkeiten abräumen. Falls euch das interessiert, einmal die ganz große Neuigkeit, die es gab diesen Monat, war der Wechsel der Oberstaatsanwältin Anne Brohrhilker, die Cum-Ex-Ikone der Aufklärung, die in die Zivilgesellschaft wechselt, nämlich zur Bürgerbewegung Finanzwende und sich von da ein bisschen struktureller eben einsetzen will gegen, also oder für den Kampf gegen Finanzkriminalität, ist aber, das lässt sich nicht verhehlen, ein großer Schlag wahrscheinlich für die Cum-Ex-Aufklärung. Das ist das eine. Und das zweite, es gab eine weitere Verurteilung wegen Cum-Ex, diesmal gegen einen ehemaligen Vorstand der Hamburger Waren-Goldbank, also noch eine andere Bank aus Hamburg, eine andere Privatbank, die auch Cum-Ex gemacht hat, zu knapp über 3 Jahren Haft und Rückzahlung von 1,5 Millionen, die er da an Vorteil rausgezogen hatte.
Genau. Kommen wir sozusagen jetzt zum Inhalt. Unsere Kernbotschaft, wie immer, ist, dass wir Indizien dafür haben, dass Tschentscher die Entscheidung seiner Finanzbehörde, also es geht ja um die 47 Millionen Euro, die die Finanzbehörde nicht von der Warburg Bank zurückgefordert hat, er hat diese Entscheidung geleitet und zu verantworten. Das ist unsere Kernbotschaft und das Fazit sozusagen, was wir immer vorwegnehmen wollen. Das können wir anhand von 3 Bereichen sehen, die wir euch jetzt aufschlüsseln wollen. Und es gibt vielleicht ein bisschen anders als bei Scholz mehr feste Beweise sozusagen, die wir in der Hand haben, aber auch zahlreiche Indizien und verdächtige Timelines. Das heißt, dass die Chronologien, also die Zeitabschnitte und das, was dann dort passiert, sehr eng aufeinander folgen und auch alle sich bedingen oder etwas miteinander zu tun haben. Das werden wir euch jetzt gleich aufdröseln.
Genau, und vorher noch einmal die Erinnerung, um das ganz klar zu haben. Tschentscher stand als Senator in der Hierarchiekette eben ganz oben in der Finanzbehörde und er hat auf jeden Fall, auch wenn seine Rolle, wie wir ihn vorher schon gesagt hatten, ein bisschen, also unterschiedlich interpretiert werden kann, er hat auf jeden Fall allermindestens zu verantworten, dass in seiner Behörde immer alles nach Recht und Gesetz läuft oder beziehungsweise damals hätte laufen sollen. Und stattdessen sehen wir halt heute, dass es Ermittlungen gegen mehrere Beamtinnen gibt, Durchsuchungen seiner Behörde, Aktenbeschlagnahmung und sogar Vermutungen, dass Akten vernichtet wurden in seiner Behörde.
Genau. Zum Indizienkomplex 1, zu dem wir jetzt kommen, da geht es darum, dass wir aufzeigen wollen, dass Tschentscher viel tiefer in der Materie drin hängt, als es die Aktenlage eigentlich beweisen soll. Das erklären wir auch gleich nochmal. Also er beschäftigt sich mindestens einen Monat vor der eigentlichen Entscheidung seiner Behörde, die, wie ihr vielleicht noch erinnert, am 17.11.2016 stattgefunden hat. Und es ist der Umgang sozusagen mit der Entscheidungsvorlage von Frau Petersen, die ja am 10. Oktober in der Finanzbehörde eintrifft, ist sehr seltsam. Nochmal ganz kurzer Recap, also die Entscheidungsvorlage von Frau Petersen, der Finanzbeamtin aus dem Finanzamt für Großunternehmen, die für den Fall verantwortlich war, hat auf mehreren Seiten sozusagen analysiert, warum die Warburg Bank die 47 Millionen Euro sozusagen zurückzahlen sollte.
Genau, und wieso man sie zurückfordern könnte, also auch ne, rechtlich auf, genau, ich glaube, es sind 28 Seiten, ne? Also sehr detailliert auf jeden Fall. Genau, und dieses Schreiben, diese Entscheidungsvorlage traf in der Finanzbehörde ein, kurze Zeit, nachdem es abgeschickt wurde, zur Timeline kommen wir gleich nochmal genauer, und dort gab es wohl ein positives Antwortschreiben erst von der Referentin, die diese Entscheidungsvorlage wohl als erstes gesehen haben wird. Im Sinne von, klingt gut, mach das mal. Das wird aber nicht abgeschickt und nicht zu den Akten gegeben. Und das sogar, obwohl die Referentin meint, sich zu erinnern, dass es eigentlich in Eldorado, also das ist die Akten, das Aktenablagesystem quasi in Hamburg, obwohl sie sich zu erinnern glaubt, das da abgelegt zu haben. Und der angebliche Grund, der dafür angegeben wird, warum dieses Schreiben eben nicht abgeschickt wurde an das Finanzamt, ist, dass es neue Erkenntnisse gegeben habe durch ein Gespräch von Petersen aus dem Finanzamt mit dem Staatsanwalt Fuchs. Und diese neuen Erkenntnisse hätten dazu geführt, dass die Entscheidungsvorlage hinfällig geworden sei quasi. Das ist aber absolut nicht plausibel, da es einen Kontakt zwischen Frau Petersen und Herrn Fuchs erst einen Monat später, also nachdem die Entscheidungsvorlage in der Finanzbehörde aufgetroffen war, angekommen war, überhaupt zustande kam, und auch nachdem Petersen erst wegen eines mündlichen Termins, um das nochmal zu klären, über die schriftliche Entscheidungsvorlage hinaus angefragt hatte. Also das macht keinen Sinn. Was wir noch wissen ist, dass Frau Nottelmann, die höchste Beamtin in der Finanzbehörde, auf der Entscheidungsvorlage, die sie eben auch vorliegen hatte, notiert hatte, handschriftlich Kenntnis vor Abgang des Antwortschreibens. Das lässt darauf schließen, dass es ja gut sein kann, dass es eben von den Vorgesetzten kassiert worden ist, das positive Antwortschreiben von Frau Schönmann. Und zum Schluss, und das ist eigentlich das Krasseste, zumindest weiß ich noch, wie ich damals aus dem Stuhl gefallen bin, wir wissen von dieser ganzen Chose nur, weil Frau Schönmann nach mehreren Stunden Befragung, und auch nicht bei ihrer ersten, sondern bei ihrer zweiten Befragung, auf einmal davon berichtete, dass es ein positives Antwortschreiben auf diese Entscheidungsvorlage gab. Was, also, das ist, und das sind die Kernbelange des Untersuchungsausschusses, ja, der Zeitpunkt, um den es halt hauptsächlich geht im ganzen Untersuchungsausschuss. Und genau, dann kommt halt irgendwie nach in Stunde 5 der Befragung ungefähr auf einmal dann zutage, dass es da wohl ein positives Antwortschreiben gegeben habe. Und Vivian, du hast das Zitat einmal von Frau Schönmann rausgesucht.
Genau. Ja, ich lese euch das jetzt mal vor. Also, sie fängt an und sagt, also, ich lese auch daraus, erbitte Kenntnis vor Abgang oder Kenntnisnahme vor Abgang. Das ist auf jeden Fall Anlass gewesen, Frau Nottelmann zu informieren, ganz klar. Und sie hat erwartet, ein Antwortschreiben. Das wird es auch sicherlich gegeben haben. Ich sage mal so, ich erinnere mich daran, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es jetzt richtig verorte. Ich erinnere mich daran, dass ich ein Schreiben entworfen habe, das, ich glaube, es wurde aber gar nicht abgesandt, weil nämlich dann eine neue Information uns vorlag. Ich vermute, das ist jetzt nur eine Vermutung, bitte, dass das tatsächlich das Antwortschreiben ist, um das es hier geht. Und dann auf die Frage, ob sie wisse, ob sie dies abgelegt habe, antwortete die Zeugin Schönmann, ich meine, dass der Entwurf abgelegt worden ist. Ich meine, ja, aber also auch wieder, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass der Entwurf, zumindest der Entwurf, abgelegt wurde. Es sei denn, das Schreiben wäre abgesandt worden. Dann wäre auch dann die Entfassung abgelegt. Und dann auf die Frage, ob sie sich erinnern könne, was in diesem Entwurf stand, antwortete die Zeugin Schönmann weiter: Wenn ich jetzt wirklich die richtige Verknüpfung habe, immer dem vorausgesetzt, dann wird da drin gestanden haben, dass wir dem Bericht folgen können, also dem, was drin stand. Dem hätte ich habe ein relativ kurzes Schreiben, ein kurzes Antwortschreiben vor Augen mit nur relativ wenigen Zeilen und ich hoffe, dass das eben das richtige Schreiben ist, an das ich mich erinnere. Dann stand da so drin, Sie haben uns berichtet mit Schreiben vom 10. Oktober 2016 und wir folgen Ihrer Auffassung, so sinngemäß, in Kladde gesprochen bitte.
Genau, also ihr hört einiges an Unsicherheit, bisschen unklar, woher die kommt. Also wir lesen das schon raus, dass es eindeutig ein Antwortschreiben gegeben haben müsste. Sie sagt ja auch selber, klar, es hätte eins geben müssen und sie meint sich zu erinnern, eins geschrieben zu haben. Also das denken wir schon ziemlich stark. Aber sie ist auf jeden Fall irgendwo ins Schwimmen gekommen und das ist jetzt meine ganz persönliche Interpretation, aber ich glaube, das kam eben daher, dass quasi sie ein bisschen aus Versehen auf dieses Thema gestoßen ist, ein bisschen aus Versehen dazu dann ausgesagt hat. Aber gut, um das Thema Antwortschreiben abzuschließen, dazu haben wir auch eine Timeline, denn heute geht es ja um Peter Tschentscher und wir sehen, es gab irgendwie merkwürdige Geschehnisse, die dazu geführt haben, dass das Schreiben dann nicht abgeschickt wurde und heutzutage, also ja, keiner außer Frau Schönmann hat darüber berichtet quasi. Und wir fragen uns dann, wie ist es dann da wohl zu gekommen, dass es halt nicht veraktet, also nicht als Akte vorliegt, dass es nicht abgeschickt wurde und so weiter. Und da ist die Timeline folgende. Nämlich am 5.10. Schickt Frau Petersen das Schreiben ab an die Finanzbehörde. Das trifft erst am 10.10., also alles 2016, in der Finanzbehörde ein. Wir vermuten, dass Schönmann möglicherweise direkt eine Antwort verfasst hat. Sie hat sich auf jeden Fall laut Aktenlage sofort damit beschäftigt, mit dieser Entscheidungsvorlage. Wir sehen, dass am 13.10. Frau Nottelmann, also wiederum die höchste Beamtin in der Finanzbehörde, sich erst mit Herrn Wagner trifft. Herr Wagner ist quasi der mehr oder weniger direkte Vorgesetzte von Frau Schönmann. Er ist der Abteilungsleiter und trifft sich später am Tag dann noch mit Herrn Tschentscher. Und wir wissen aus ihrer Zeugenaussage, also sie hat auch gesagt, dass sie ihn über diese Entscheidungsvorlage informiert habe. Wir wissen nicht, wann das genau war, aber gut möglich, dass es eben dieser Termin ist. Also sehr wahrscheinlich, es ging um Cum-Ex und Warburg und eben genau dieses Thema. Am 14.10., am Tag darauf dann, trifft sich Nottelmann wiederum mit Wagner und auch ein paar anderen, auch wieder mit dem Betreff Cum-Ex fürs Treffen. Das wirkt für uns so, wie so eine Pyramide quasi, ne? Es wird, es kommt unten an, wird behandelt, schwappt sich immer weiter nach oben über den Abteilungsleiter zur Amtsleiterin, zum Senator und dann gibt es wieder diese Pyramide nach unten. Deswegen vermuten wir, da mag Herr Tschentscher sich wohl auch inhaltlich mit einer Einschätzung eingeschaltet haben oder wurde mindestens mal informiert von Frau Nottelmann, dass sie gerne nicht nach dieser Handlungsempfehlung aus dem Finanzamt eben handeln würde. Und als letztes haben wir dann noch am 17.10. die Vorkommnis, dass Frau Petersen der Bank sagt, inoffiziell, dass sie es angesichts der wirtschaftlichen Konsequenzen für wahrscheinlich halte, dass die Finanzbehörde das Geld möglicherweise doch nicht zurückfordere. Also wir wissen es nicht genau, aber könnte sein, dass sogar auch Frau Petersen dann schon was zurückgespiegelt worden ist, wie die Finanzbehörde denn auf das Ganze blickt. Aber das ist wirklich dann ziemlich starke Spekulation.
Ja, aber das ist ja auch unser Job, zu spekulieren. Also genau, wir vermuten zumindest jetzt nochmal, um das abzuschließen mit dem Antwortschreiben, dass das positive Antwortschreiben sozusagen auf Intervention von Tschentscher nicht abgeschickt wurde. Ne? Also wir sehen ja, dass sozusagen, wie du es gerade beschrieben hast, diese Pyramide, ne? Es geht immer höher, höher, höher in der Hierarchie. Und man muss auch sagen, dieses Antwortschreiben findet bei den anderen Parteien eh nicht, ich meine, das ist auch nicht zu erwarten, aber es findet auch sonst wenig Beachtung, fand ich, auch damals in den Medien. Und ich finde es schon, oder wir finden schon, dass es ein essentielles Moment ist sozusagen dafür, dass eigentlich eine Kommunikation stattfindet in der Finanzbehörde und ein Austausch zu diesem Thema, obwohl eigentlich die Referentin, die zuständig wäre, ein Antwortschreiben verfasst auf sozusagen Informationslage, die sie hat durch dieses Schreiben von Frau Petersen, wo ja auch eindeutig steht, wir wollen das Geld zurückfordern. Das wird ja dann auch später im Verlauf des PUR und auch im Verlauf der Zeit sozusagen anders interpretiert wiederum, dieses Schreiben. Aber da sehen wir doch den Beweis, dass dieses Schreiben sagt ganz eindeutig, wir wollen zurückfordern. Schönmann ist auch der Meinung, sie stimmt dem zu. Und deswegen kann es eigentlich nur auf Intervention von Vorgesetzten gewesen sein und letzten Endes vermuten wir, auf Intervention von Tschentscher nicht abgeschickt worden ist.
Genau, und vielleicht nochmal kurz dazu. Also wie schon gesagt hast, ne, auch, es gibt auch keine Kommunikation intern und überhaupt, wie wir das Ganze nochmal wissen, würde ich auch gerne nochmal darstellen, weil das, finde ich, ist immer wieder der Schlag ins Gesicht. Ja, also wir wissen, das Ganze, was wir euch jetzt dargestellt haben, wissen wir durch die Zeugenaussage von Nottelmann, der Amtsleiterin, kleines bisschen, vor allem von der von Frau Schönmann, die halt, ne, wie gesagt, ganz spät kam und auch kurz bevor sie halt quasi für immer entlassen war oder gewesen wäre als Zeugin, ja, durch beschlagnahmte Kalenderdaten durch die Staatsanwaltschaft aus der Finanzbehörde, die wir sonst nicht gehabt hätten, also wir als Untersuchungsausschuss, und beschlagnahmte Akten von der Bank. Also man sieht quasi nichts von intern, deutet auf diese ganzen Vorgänge hin, sondern alles ist, ne, externe Beschlagnahmung und dann jetzt irgendwie Zeugenaussagen, wenn die mit den ganzen Themen konfrontiert werden. Also das ist doch absurd, ja? Es ist null Transparenz und wir müssen uns das irgendwie jetzt im Nachgang hart erarbeiten, die fehlende Transparenz zu kontern quasi unserer Behörden, ja?
Genau, das ist, das hast du jetzt auch angesprochen, dass es sozusagen, also es gibt viele Ungereimtheiten, was das Antwortschreiben, das positive Antwortschreiben betrifft, aber sowieso auch die ganze Kommunikation, dass es laut Aktenlage, ne, zwischen dem 10. Oktober, also da, wo das wo die Finanzbehörde das Schreiben, diese Entscheidungsvorlage von Frau Petersen bekommt, und dem 3. November, wo dann Frau Petersen laut Aktenlage nach einem Termin verlangt, um Rücksprache zu halten nochmal, liegt ja fast ein Monat. Und da gibt es gar keine Kommunikation auch zwischen dem Finanzamt für Großunternehmen und der Finanzbehörde. Was total merkwürdig ist, weil man würde doch mal Rücksprache halten oder sich irgendwie austauschen oder so. Zumindest würde ich das so machen wahrscheinlich, wenn das irgendwie auch ein brisanter Fall ist und man sich so unsicher ist, dann, wie die Zeugen auch sagen, ja auch immer dann wieder betonten. Genau, und auch die Terminfindung zum Treffen, 17.11., ne, wo dann sozusagen alle wichtigen Menschen da teilgenommen haben, Finanzbehörde und Finanzamt für Großunternehmen, ist auch unklar, wer angefragt hat, weil Frau Petersen, wie eben schon gesagt, laut Aktenlage schreibt sie eine E-Mail. Sie hat angefragt sozusagen, sie hat noch Gesprächsbedarf und möchte sozusagen gerne sprechen und dann kommt dieser Termin zustande. Aber die Zeugenaussagen, zum Beispiel Nottelmann hatte in ihrer Zeugenaussage gesagt oder behauptet, dass die Finanzbehörde die Initiative ergriffen hat, weil ja auch, es ist ja so hierarchisch auch diese Finanzverwaltung, dass sozusagen die vorangestellte Behörde dann einen Termin erfragen würde oder die Initiative ergreift bei so einem, ja, heiklen Steuerfall. Und das werden wir jetzt aber nicht alles nochmal aufdröseln, sondern das kommt alles nochmal genauer in dem Kapitel zum teuflischen Plan, der dann übernächstes Mal besprochen wird.
Genau, also der teuflische Plan von Frau Petersen, von den sie ja selber teuflischen Plan genannt hat. Jetzt kommen wir zum zweiten Indizienkomplex. Wie war Tschentscher involviert? Nicht nur davor mit der Entscheidungsvorlage und dem Antwortentwurf darauf, sondern eben auch in der ganz heißen Phase in den Tagen kurz vor der Entscheidung, kurz vor dem 17.11.2016. Was war da genau, Vivien?
Genau, also wir hatten ja eben schon kurz berichtet, nach Petersens Gesprächsanfrage, ne? Sie hat noch Gesprächsbedarf, findet dann am 8. November von 14 bis 15 Uhr eine große Runde in der Finanzbehörde statt. Bei dieser großen Runde, in der es um alle möglichen Themen ging, sozusagen, nicht nur um Cum-Ex, hat Frau Nottelmann Tschentscher am Rande sozusagen über das geplante Expertengespräch, also dieses berühmte Entscheidungstreffen, informiert.
oder zumindest glauben wir das, ne? Also Nottelmann hat ausgesagt, dass sie ihn am Rande einer großen Runde, also ist quasi, wo sich der Senator mit Abteilungsleitern zusammensetzt und eben der Amtsleiterin, informiert habe, und das ist eben die große Runde, die halt davor war, also höchstwahrscheinlich.
Genau, im Anschluss, also direkt danach um 15.30 Uhr, telefoniert dann Tschentscher mit Scholz. Das muss man sich auch mal einmal sozusagen vorstellen, visuell. Es gibt diese große Runde in der Finanzbehörde. Frau Nottelmann informiert Tschentscher über das geplante Expertengespräch und eine halbe Stunde später ruft Tschentscher Scholz an. Verdächtig. Scholz versucht dann, Olearius zu erreichen. Das klappt aber nicht, das wissen wir, weil das Telefonat auf den 9. November verschoben wird. Wir wissen auch aus der letzten Folge, dass sozusagen Scholz dann Olearius gesagt hat, schicken Sie das Argumentationspapier der Bank an Herrn Tschentscher. Wenn ihr das nicht mehr in Erinnerung habt, könnt ihr euch das gerne nochmal anhören. Wie gesagt, in der letzten Folge zu Scholz haben wir darüber lange gesprochen. Tschentscher erhält also das Argumentationspapier der Bank am 9. November. Das wird direkt sozusagen auch per Express an die Finanzbehörde geliefert. Und am 11. November belegen dann beschlagnahmte Chatnachrichten. Das war auf jeden Fall auch groß in der Presse. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere daran. Zwischen Frau Petersen und Frau Engler. Frau Engler ist eine Kollegin von Frau Petersen. Die wird pseudonymisiert. Zeigen das sozusagen das Interesse, ne, vom Senator, und das Wissen darüber, dass der Senator Interesse hat an diesem Fall, gelangt dann auch direkt in die unterste Ebene der Finanzverwaltung. Da haben wir euch die Chatnachrichten einmal aufbereitet und würden die jetzt gerne einmal zusammen vorlesen.
Genau, ich spiele Frau Petersen und Vivian spielt Frau Engler. So ein bisschen als Comic Relief hier. Was war da heute Morgen schon wieder in der Finanzbehörde los? Dieses Einkommensteuerreferat ist, wie immer, völlig überfordert. Wieso plötzlich Björn? Also Björn ist Björn Rottpeter, quasi der Büronachbar von Frau Nottelmann, den sie manchmal losgeschickt hat, wenn sie was dringend haben wollte.
Ach, deswegen wollte er deine Handynummer. Aber wieso Björn, Smiley?
Eben, aber vielleicht wollte er es auch für einen anderen Fall. Alles komisch.
Hat er denn nicht gesagt, worum es geht?
Wie die Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft ist, ob wir die Akte einsehen durften, wo die ist und so weiter. Witzig, wenn ich ihm sage, dass das alles bei Frau Schönmann ist, das sollte er wissen. Es ging schon um meinen Fall, der Senator wurde wohl angesprochen, ... Und Frau Nottelmann hat ihn angerufen, ... Obwohl er nicht zuständig ist, ...
Ja. Also ihr seht sozusagen, dass diese Chatnachrichten, die ja auch beschlagnahmt worden sind von der Staatsanwaltschaft, die wir sonst auch nicht bekommen hätten, zeigen, dass der Senator Interesse hat und die beiden das auch mitbekommen haben. Es ist so, dass Frau Nottelmann ja für Herrn Tschentscher aktuelle Informationen zum Sachverhalt herausfinden sollte und, wie du eben schon gesagt hast, ne, schickt dann einen benachbarten Finanzbehördler sozusagen, der eine Bürotür weiter arbeitete, Herrn Rottpeter also los, um Informationen rauszufinden. So, am selben Tag von 16 bis 16.30 Uhr findet dann ein Treffen zwischen Frau Nottelmann und Herrn Tschentscher statt, mit dem Betreff Rücksprache. Das ist sozusagen so im Kalender eingetragen. Der Termin wurde auch relativ kurzfristig am selben Tag gemacht und wir gehen davon aus, und es ist, denke ich, auch relativ klar, dass es um das Papier der Bank ging. Auf der verakteten Version des Warburg-Schreibens, und das ist jetzt interessant, verfügt der Senator dann aber erst am 14. November offiziell eine Bitte sozusagen, also er schreibt Bitte um Informationen zum Sachstand. Und wir wissen, dass zwischen dem 10. oder 11. November und dem 14. ein Wochenende liegt. Ja, also es ist auch klar, dass sozusagen am Wochenende daran keiner arbeitet. Aber wir wissen auch, und das haben wir jetzt bewiesen und aufgezeigt, dass Herr Tschentscher schon lange davor auch in den Tagen sich intensiv mit dem Fall, mit dem Argumentationspapier etc. auch vorher schon mit dem positiven Antwortschreiben beschäftigt hat. Er wusste davon, er hat sich mit dem Fall beschäftigt und schreibt jetzt offiziell sozusagen auf das Argumentationsschreiben der Bank, bitte um Informationen zum Sachstand. Und wir glauben, dass das eine vorige oder seine vorherige Befassung mit dem Fall vertuschen soll. Er schafft damit eine Aktenlage, die es vorher nicht gab. Und daraus kann man dann nur schlussfolgern, wenn man nur der Aktenspur folgt, dass er sich sozusagen erst dann mit diesem Fall befasst hat und eigentlich gar nichts so wirklich weiß.
Genau, da haben wir auch noch mehr Indizien für, da kommen wir gleich zu. Aber einmal, um das hier noch kurz abzuschließen, konkret den 17.11.2016. Da haben wir noch eine relativ aktuelle Erkenntnis auch. Ganz viele Leute aus der Finanzbehörde wurden im Laufe des Jahres 2023 nochmal vom Landeskriminalamt NRW befragt zu dem ganzen Thema. Wie gesagt, es wird ja auch gegen einzelne Finanzbeamtinnen ermittelt. Und da hat der Referatsleiter, der Chef von Frau Schönmann, der in der Kette Schönmann Wagner dazwischen steht, Schönmann, Wedert, Wagner, der hat vor dem LKA also ausgesagt, ich zitiere, die Warburg war eben eine renommierte Bank und das Thema hätte auch politische Auswirkungen gehabt. Frau Nottelmann hat unsere Einschätzung meines Wissens nach auch dem Senator vor der Besprechung am 17.11.2016 mitgeteilt. Wie und in welcher Form ist mir nicht bekannt. Im Ergebnis wird er uns freie Hand gelassen haben. Was wir daran besonders spannend finden, ist eben, dass es überhaupt eine gestreamlinete quasi Einschätzung gab in der Finanzbehörde, ne? Also dass man da auf einem Blatt Papier war, ja. Uns wird ja immer erzählt, alles ergebnisoffen, bla bla, aber es gab wohl laut der Aussage von Herrn Wedertz davor schon eine Einschätzung der Finanzbehörde und die wurde dann auch abgesegnet, scheinbar von Herrn Tschentscher. Also wir vermuten, dass er schon vor dem Gespräch, vor der Entscheidung dann am 17.11. wusste, was der Outcome sein würde, was das Gespräch ergeben würde, was seine Finanzbehörde da erwirken wollen würde und hat gesagt, okay, mach das so. Also ziemlich tief drin.
Ja, genau. Lass uns jetzt mal zum Indizienkomplex 3 kommen. Das ist natürlich auch sozusagen, hat alles miteinander zu tun und baut aufeinander auf, aber da geht es darum, dass Tschentscher sozusagen sehr eng an der Entscheidung dran ist. Wir haben ja die Information, dass nach diesem 17. November, also nach diesem Entscheidungstreffen, ist ja auch logisch, das ist ja die sozusagen die Finanzbehörde, die oberste Behörde, der Tschentscher vorsteht, muss natürlich auch der Senator informiert werden über dieses Ergebnis. Wagner, der Abteilungsleiter 52, sollte dann ein sozusagen Sachstand, also oder einen Sachstandsbericht schicken. Und was das Krasse daran ist, ist, dass Herr Wagner sozusagen einen sachlich komplett falschen, komplett nicht, aber einen sachlich falschen Bericht plus Gesprächsprotokoll dem Senator geschickt. Was ist daran denn besonders bizarr? Janik, erzähle mal.
Ja, also ich finde, komplett kann man schon sagen, es ist wirklich absolut absurd, dieses Dokument. Er nimmt erstmal Bezug auf die Bitte um Informationen zum Sachstand. Hattest du ja gerade schon gesagt, Vivian, ne, dass ein bisschen seltsam ist, also nicht nur ein bisschen seltsam, ist sehr seltsam, dass das halt erst später vermerkt wurde auf diesem Schreiben vom Senator, Bitte um Informationen zum Sachstand, obwohl er sich vorher schon damit befasst hatte. Ne? Aber er, Wagner, nimmt jetzt in einem Dokument, was dann natürlich auch veraktet wurde, offiziell halt Bezug eben auf dieses andere veraktete Dokument, wo da vom 14. November was steht. Und ne, das davor fällt natürlich wieder raus. Das mal das eine. Aber dieser Text in seiner Sachstandsmeldung hat einige ganz grobe Fehlinformationen. Zum einen schreibt Wagner nicht von Cum-Ex, sondern von Cum-Cum. Also den viel weniger kriminellen Geschäften, die ja auch parallel überall gelaufen sind, auch bei der Warburg Bank, aber eben nicht von diesen besonders kriminellen Cum-Ex-Geschäften. Und zudem schreibt er, dass diese Geschäfte angeblich erst ab dem Jahr 2009 stattgefunden hätten, was auch falsch ist. Die, und das wusste er ganz genau, hatten nämlich schon im Jahr 2007 begonnen. Also wirklich völlig krasse Fehlinformationen. Und es wird begründet mit einem angeblichen Schreibfehler. Das macht aber keinen Sinn, weil ich meine, wenn man einmal aus Versehen Cum-Cum statt Cum-Ex schreibt, okay. Aber wie gesagt, jeder Absatz in diesem Schreiben ist Quatsch. Ja, wir schlüsseln das auch genauer noch auf in unserem Bericht, wenn es euch noch genauer interessiert. Also gibt es einige Fehler noch. Wir wissen, dass diese Falschinformation, wie gesagt, die veraktet wurde, persönlich übergeben wurde. Wagner hat vermerkt auf diesem Unterrichtungspapier, abgegeben am 22.11. 14 Uhr mit seiner Paraffe. Also was wir daraus schließen, ist, dass er vielleicht da war und nochmal mehr erzählt hat zu diesem Thema. Ja? Veraktet wurde aber nur dieses völlig falsche Thema. So, jetzt mal wieder Spekulationsmodus. Warum wird das Ganze aufgezogen? Ja, also wir glauben, dass eine falsche Timeline extra aufgebaut werden sollte. Hatten wir gerade schon, ne? 14.11. ist Quatsch, davor gab es auch schon Befassungen, aber der 14.11. ist das, was veraktet ist. Und danach dann eben diese Sachstandsinformation, die auch wieder so tut, als hätte es nur den 14.11. gegeben. Genau, und dazwischen die Spuren sind eben alle nur zufällig, dass uns oder der Öffentlichkeit die bekannt wurden. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir glauben, dass dieses Schreiben, diese Sachstandsinformation Cinca die Möglichkeit geben sollte, darzustellen, dass er im Vorfeld eigentlich von nichts gewusst hatte und auch generell auch danach nicht über die Tragweite des ganzen Falls in Kenntnis gesetzt wurde. Ne? Also nicht Cum-Ex, sondern nur Cum-Cum, nicht schon 2007, also nicht 5 Jahre, sondern erst ab 2009. Also viel weniger krass das Ganze. Und warum wurde das nicht genutzt? Also uns wurde es ja dann nicht so dargestellt. Wir glauben, dass es dann fallen gelassen wurde, weil es einfach zu absurd gewesen wäre, sich tatsächlich darauf zu berufen. Also es hätten alle Beteiligten durchgängig halt Falschaussagen machen müssen. Dazu irgendwie der Senator eingebaut war, wussten sie ja auch, ne, dass dann Sachen eben beschlagnahmt wurden, dass dann Aktenspuren vorliegen. Das hätte nicht funktioniert. Und deswegen steht dieses Schreiben aus unserer Sicht jetzt einfach so im luftleeren Raum. Es gibt keine offizielle irgendwie glaubwürdige Begründung dafür, wie es sein kann, dass in einem so politisch auch wichtigen Fall, also Frau Nottelmann hat ausgesagt, dass sie damals schon vermutet hat, dass wir zum Untersuchungsausschuss kommen zum Beispiel. Also es war allen klar, dass es ein krasser Fall ist, wo es auch um sehr viel Geld natürlich ging, aber wie gesagt eben auch zur politischen Komponente, dass da eine so absurde, krasse Fehlinformation an den Senator gegeben wurde, die übrigens auch nie korrigiert wurde. Das hatten wir natürlich auch extra abgefragt in Befragungen. Genau, aber es steht einfach so im luftleeren Raum und da muss was faul sein. Das passiert nicht einfach so. Also nochmal, das ist ganz große Spekulation. Die ersten Teile, dass eine falsche Timeline konstruiert wurde, dass ihm die Möglichkeit gegeben werden sollte, also Cinca darzustellen, dass er im Vorfeld von nichts wusste. Das ist, glaube ich, sehr in der Aktenlage, die uns jetzt eben vorliegt, verankert. Aber warum das dann nicht genutzt wurde, ist natürlich dann, also wirklich absolute Spekulation. Und da kann es auch 1000 andere Gründe geben. Aber wir bemühen uns halt eben, das irgendwie logisch herzuleiten, wieso so ein absurdes Schreiben verfasst wurde und dann da aber keiner drauf Bezug nimmt. Ne? Und das ist ja eben eine mögliche Erklärung dafür.
Also wir sehen, dass Cinca dann natürlich auch auf diesen Protokollentwurf dann reagiert, allerdings mit Rückfragen, die zwar harmlos sind, aber schon detailliert. Das ist jetzt sozusagen für uns das Indiz, dass er sich mit dem Steuerfall tiefgreifend beschäftigt hat und sozusagen diese Detailfragen überhaupt stellen konnte. Und sonst ja eigentlich die ganzen anderen Umstände sozusagen für ihn ja klar sind und er dann nur trotzdem noch diese zwar harmlosen, aber trotzdem detailreichen Rückfragen hatte. Wir sehen also alles in allem, Cinca war viel tiefer als wir oder als, nicht wir, sondern als andere Menschen, die Presse und sonst wer angenommen haben, in dem Steuerfall Warburg verwickelt. Und wir sehen auch, dass es eine wirklich aktive Vertuschung gab. Das ist zumindest unsere Interpretation, denn die Aktenspur lässt die Interpretation nicht zu, dass er sich tiefer mit diesem Fall beschäftigt hat. Aber wir wissen sozusagen durch Zeugenbefragungen, durch Beschlagnahmungen der E-Mail-Postfächer etc., dass diese Kommunikation auch immer wieder Rücksprache mit dem Senator stattgefunden hat in diesem speziellen Steuerfall.
Genau. Vielleicht einmal kurz, um Verwirrung zu vermeiden. Also einerseits, wenn wir von Aktenlage reden, meinen wir Aktenlage in der Finanzbehörde, was die damals veraktet haben, aber dann die zweite Aktenlage, die wir manchmal haben und wo es vielleicht zu Verwirrung kommen kann, ist eben die Aktenlage, die uns als Untersuchungsausschuss vorliegt, wo dann eben diese ganzen Beschlagnahmungen und bla 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 auch drin sind, ne? Das sind dann eben auch, ist dann unsere Aktenlage, genau, aber die Aktenlage der Behörde, ne, die lässt eben da keinen Schluss drauf zu.
Genau, also sozusagen die verakteten, also genau. die verakteten Papiere und Dateien und sonst was und Gesprächsprotokolle. Genau. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu detailliert und es ist allen klar geworden, sozusagen, dass wir davon ausgehen, dass Tschentscher tiefer in dem Steuerfall verwickelt war, dass er aktiv auch gehandelt hat, dass er sozusagen die Entscheidung auch letzten Endes abgesegnet hat. Und wir wollen das nächste Mal dann besprechen, wie einerseits seine Rolle im Jahr 2017 war, also rund um den Widerstand der Finanzverwaltung Hamburg gegen die Weisung des Bundesfinanzministeriums. Und andererseits wollen wir auch diskutieren mit unserem Abgeordneten und Obmann David Stob, wie Tschentscher sich sozusagen oder auch ein Senator generell, ne, darüber werden wir dann wirklich detailliert nochmal sprechen, sich denn einbringen sollte, wenn es um Steuerfälle, wie zum Beispiel jetzt dem Warburg-Fall, aber auch andere Steuerfälle, die von hoher oder großer Bedeutung sind für die Stadt, wie sich ein Senator dort verhalten sollte und wie er sich überhaupt, ob und wie er sich dann einbringen sollte. Was aber jetzt schon klar ist und was wir auch bereits schon in der Öffentlichkeit gefordert haben, ist Tschentschers Rücktritt. Für uns ist es klar, dass es eine beweisbare und auch direkte Beeinflussung gab. Und wir haben, wie gesagt, auch Hinweise darauf, dass gezielt vertuscht worden ist. Und das ist eines Senators nicht würdig, finden wir. Und deswegen sollte Tschentscher unbedingt zurücktreten.
Wir hoffen sehr, ihr konntet etwas mitnehmen, das ihr noch nicht wusstet. Und ihr versteht jetzt, warum wir vielleicht trotz krasser fehlender Beweise denken, dass Tschentscher eindeutig Einfluss genommen hat und warum wir seinen Rücktritt fordern. Er hat das Papier reingegeben, er hat falsche Aktenlagen gelegt, war sehr eng am Fall dran und zwar mit dem Ergebnis, dass dann eben 47 Millionen Euro in die Verjährung gegangen sind. Wir freuen uns über jegliches Feedback an unsere eigene E-Mail-Adresse steuerhinterzieherpodcast@posteo.de und uns gibt es auch auf den sozialen Medien. Folgt uns da gerne, also Twitter, @hinterzieherpod. Und in der nächsten Folge, die dann Anfang Juni rauskommt, geht es dann eben um Tschentscher im Jahr 2017. Wir freuen uns drauf, euch dann wieder zu besprechen, euch da wieder was vorzuerzählen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Macht's gut. Ciao.
Hamburg geht voran und die Botschaft geht nach Deutschland und ganz Europa.
Schönen Dank.